Darf von meiner Seite her alle ganz herzlich willkommen heißen, dem Sonntag am Morgen, wo wir weiter fahren wollen mit der Offenbarung, speziell auch die, die über das Internet noch zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Wenn wir jetzt in die Gerichte einsteigen, heute mit Offenbarung 6 und nachher mit den folgenden Kapiteln, möchte ich es einfach nochmal vorausschicken. Ich bin mir bewusst, dass wir das nicht alle gleich sehen. Das sind unterschiedliche Ansichten und ich bin einfach froh, wenn er, darf ich es jetzt so sagen, wenn er mich mit meiner Ansicht akzeptiert, die du euch mit euren akzeptieren. Und wenn wir das nicht gleich sehen, sind wir einmal gleich miteinander in der Herrlichkeit oben, weil das ja nicht heilsbedingt ist. Herzlichen Dank auch Manuel für deinen Einstieg gerade über das Lamm wieder und über das Opferlamm. Du hast uns das gerade nochmal in Erinnerung gerufen, als wir das letzte Mal miteinander angeschaut haben. Ich werde zuerst Offenbarung 6 lesen. Und ich sah das Lamm, eins von den sieben Siegeln, öffnen und hörte eines der vier lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Und als das zweite Siegel geöffnet, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie sich untereinander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, und dem Öl und dem Wein füge kein Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und der Hades folgten ihm. Und ihm wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit dem Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen der, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrensack. Und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurde von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbarg sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen? Wir haben hier eine Pergamentrolle mit sieben Siegeln drauf und ich bin mir bewusst, das ist ein schlechtes Bild. Da, wenn man ein Siegel bricht, kann man die Rolle noch nicht auftun. Da muss man alle brechen. Und das ist bei jedem Siegel, das geöffnet wird, kommen wir etwas von dieser Geschichte mit über. Also das ist eher ein Buch. Und dann ist beim ersten Teil ein Siegel drin. Und dann kann man ein paar Seiten auftun. Und dann kommt das nächste mit dem Siegel. Ich stelle mir es ein bisschen so vor, aber ich weiß es nicht. Ich habe das Bild aus dem Internet runtergeladen, weil es mir gefallen hat. Jetzt, wenn wir die Siegel miteinander ein bisschen durchgehen, ist für mich interessant, es fängt wieder mit dem Lamm an und hört mit dem Lamm auf, das sechste Kapitel. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegel öffnete. Und dann tut eines von den vier lebendigen Wesen, die in der Gegenwart Gottes sind, wo man schlecht kann definieren, sie sind Eigenschaften Gottes, sie tun etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Macht repräsentieren und sie tun Befehle Gottes ausführen. Und eins von diesen Tieren sagt zum ersten weissen Pferd, komm. Ich möchte, bevor ich jetzt auf den Ziegel nachher eingehe, einfach noch mal ganz kurz die Offenbarung, wie sie strukturiert ist, ist sie so dargestellt, wir haben links die sieben Siegel und das siebte Siegel tut die Gerichtsposaune eröffnen. Und dann kommen die sieben Gerichtsposaune und die siebte Gerichtsposaune tut die sieben Zornenschalen eröffnen. Was da nicht drauf ist und weil es da auch die Offenbarung oder der Johannes nicht hat dürfen Ausschluss geben, er hat da beim siebte, zwischen der sechsten und siebten Gerichtsposaune hat er noch sieben Donner gesehen. Also eigentlich sind viermal sieben Gerichte und nicht dreimal sieben Gerichte. Aber bei diesen Donner hat er den Auftrag bekommen von Gottes Seite, er soll sie versiegeln und nicht sagen, was dort war. Jetzt eine Vermutung, die ich in den Raum stellen möchte. Es wäre möglich, dass wenn er uns den Schlüssel für die Donner gegeben hätte, dass wir es zeitlich besser einordnen können, weil das einfach alles ziemlich offen ist. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall hat Johannes so uns den Aufschluss nicht geben. Und darum sind wir jetzt einfach mit diesen 3x7 Gerichten, die uns aufgezeigt sind, wo jetzt da eins ums andere geöffnet wird. Im Zusammenhang mit diesen sieben Siegeln, die wir jetzt miteinander anschauen, möchte ich einfach parallel an die Offenbarung an Matthäus 24 erinnern, an die Endzeitrede vom Herrn Jesus, die tut sehr stark da mit drin zünden. Wir haben hier die vier Ritter, die ersten vier Ross, die uns dargestellt sind. Und auch hier haben wir Parallelen. Einerseits ist im Sacharja 1 haben wir so Bilder, im Sacharja 6 haben wir wieder so Bilder. Und auch was von den Gerichten anbelangt, mehr auf die Ritter bezogen, in Matthäus 24, 4 bis 7. Jetzt, wenn ich zum ersten Pferd komme, das Weisse, das uns hier geschildert ist, ich habe es jetzt hier eben rausgenommen. Ich tue das gerade alles einblenden, dann vergiss ich es nicht zwischendurch. Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Ausleger, die sagen, das ist das Evangelium. Der Ritter drauf hat einen Bogen bekommen, aber kein Pfeil. Und das Evangelium sich nach Christus, hat sich das durch die Verfolgung zerstreut und sich weltweit das verbreitet worden. Und parallel dazu nachher die anderen Pferde mit diesen Gerichten, wo immer wieder Menschen, die sich bekehrt haben, haben eine Verfolgung bewirkt und die sind verfolgt worden. Jetzt, den Gedanken möchte ich jedem selber überlassen, den so weiter zu verfolgen. Es hat etwas dran, ich will das nicht vom Tisch wischen, aber für mich sind die sieben Siegel schon ganz klar in der Endzeit, in die Offenbarung, in die letzten sieben Jahre, wie es Daniel uns voraussagen tut. Und von dem her gesehen, möchte ich den Ritter auf dem weissen Pferd nicht als etwas Positives darstellen, sondern für mich ist das der Antichrist, einfach ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Der Antichrist wird am Anfang, wenn er wird in Erscheinung treten, und jetzt laufen wir einfach darauf zu, mit dem Chaos, der immer mehr kommt, mit der Diktatur, die immer mehr kommt, Und mit dieser Verschuldung, die immer mehr kommt, Länder, die bis dahin verschuldet sind, sind eigentlich schlecht regierbar. Und irgendwann wird der Ruf kommen für einen starken Mann, der da eine Lösung präsentiert, der das in die Hand nimmt und nachher sagt, wie es jetzt weitergehen soll. Und das wird dann der auf dem weissen Ross, der uns beschrieben ist in der Offenbarung, er zog aus, siegend und um zu siegen. Und dass er ersten Moment nur einen Bogen in der Hand hat und das nichts von einem Pfeil steht, hat mich einfach ein bisschen daran erinnert. Einerseits ist es eine Imitation von Jesus. Er hat ein weisses Pferd, stellt etwas Reines dar, etwas Siegendes. Und an einer anderen Stelle ist er uns beschrieben oder geschildert als Engel des Lichts. Und von dem her gesehen, versucht er etwas zu zeigen oder etwas zu präsentieren, was er nicht ist. Und weil er aus dem Wort heraus auch weiss, dass der Herr Jesus nachher im tausendjährigen Reich über die Erde wird die Herrschaft aufbauen und einrichten, versucht er da ihm etwas vorwegzunehmen. Er versucht das jetzt bereits da zu machen. Und durch all die Verführung, die ist, wo wir jetzt heute schon mit drin sind, tut er all das anbahnen. Und von dem her gesehen, könnte für mich der Bogen auch ein Zeichen sein vom Regenbogen, wo Gott mit den Menschen einen Bund gemacht hat und auch der Antichrist wird Bund machen mit Israel und mit den umliegenden Völkern, dass am Schluss Friede, Friede, es hat keine Gefahr und dann wird sein Verderben schnell übereilen. Und wir haben ja bereits in der letzten Zeit sind gewisse Verträge gemacht worden, wo Israel mit den arabischen Nationen Verträge können machen, wo jetzt jahrzehntelang irgendwo im Clinch sind und im Krieg zueinander. Und auf einmal spannt sich da etwas an, auf einmal geht da etwas in eine Richtung, wo wir so bis jetzt nicht gesehen haben. Im 1. Thessalonicher 5,3 steht, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und von dem her gesehen, wenn auch wir uns nicht blenden lassen, von dem, wo kommt oder am Kommen ist, dass wir uns bewusst sind, wir gehen ins antichristliche System immer weiter rein. Es hat auch sehr viele Christusse, ich glaube, ich habe das auch schon erwähnt, wenn er alleine reiche Geistheile nennt, so fängt ihr Gebet so an und das lehren sie in einem Wochenende, können sie so einen Kurs machen und dann sind sie Geistheile, sie sind Lehrer dabei und sie fangen dort an, ich bin Christus, der Gesalbte Gottes und dann kommt ihr Gebet. Und darum ist das, wenn er sagt, der Herr Jesus in seiner Endzeit redet, Matthäus 24, es werden viele Christusse sein, ist das nicht aus der Luft gegriffen. Man hat heute Tausende von denen allein in diesem Bereich. Und ich könnte dann noch einen anderen Bereich anführen, wo ich das so Sachen aufzeige. Das zweite Pferd ist das Feuerrote, es folgt aufs Erste und auch das kann für mich gar nicht das Positiv sein, das Erste, weil da kommt ein Ross ums andere und es ist eigentlich ein negativer Strahl. Und da kann das Erste nicht das Positiv sein, Christus oder so etwas, wenn er nachher in der Offenbarung 19 uns dargestellt ist, dort ist es Christus, aber dort ist er uns in diesen Eigenschaften beschrieben, wo es ganz klar wird, dass er es ist. Und da ist es eine Imitation, da ist es eine Nachäffung. Jetzt das zweite Ross, das Feuerrote, das ihm auf den Fersen folgt, das tut den Frieden, den er gemacht hat, tut das wieder nehmen. Das heisst, nach ungefähr 3,5 Jahren nach dem Buch Daniel wird der Frieden gebrochen. Der Antichrist wird sich in den Tempel setzen, wird den Opferdienst und all die Gesetzmäßigkeiten völlig auf die Seite tun und er wird sich als der verehren. Wir kommen zu diesen Sachen nachher noch im weiteren Verlauf der Offenbarung. Ich habe hier einfach die Konflikte aufgeschrieben, weltweit die Kriege. Im Moment sind ungefähr 40 Konfliktherde weltweit und 40 Kriege. Einfach, dass wir uns das ein bisschen ein Bild machen. Auch wenn wir hier im Moment noch in einer Oase leben, ist rings um uns herum, tut es an manchem Ort brodeln, ist ein gegenseitiges Morden, ein gegenseitiges Umbringen, Hass. Und ihm, wie beim ersten Ross, am ersten Ross ist eine Krone gegeben worden oder ein Siegeskranz und ihm wird ein Schwert gegeben. Und eigentlich beruhigt mich, dass das gefällt mir, dass das so formuliert ist. Also der Antichrist hat die Krone nicht einfach, wenn er will, sondern der Moment ist von Gott festgelegt, wenn sie ihm gegeben wird. Und beim Schwert auch wieder. Der Moment ist von Gottes Seite festgehalten. Er kommt den Auftrag über aus der Gegenwart Gottes von einem von diesen Wesen. Komm, und dann wird er ausgerüstet mit dem, was von Gottes Seite her das Richtige ist. Und da sehen wir einfach auch wieder, es ist nicht irgendwie ein Zufall, es ist nicht einfach Schicksal oder irgendetwas, was da abläuft, sondern es ist von Gott gewollt, ganz systematisch und klar eingereiht, jedes zu seiner Zeit, wie er es im Prediger 3 auch geschrieben hat oder schreibt. Und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie sich untereinander schlachteten. Und jetzt möchte ich einfach das Stichwort Corona in den Raum stellen. Und da haben wir als Gemeinde, müssen wir immer wieder aufpassen und überlegen, ich persönlich, und ich denke, es geht uns allen gleich, das hat der Weg ein Spaltpotenzial ist da drin, weil wir es einfach nicht gleich sehen. Die einen sagen, das Ganze ist für nichts, vergiss es, das ist alles gemacht. Und die anderen sagen, natürlich, da musst du aufpassen, das ist tödlich, das ist gefährlich, das ist heikel. Und jetzt kommt die Impfung und nachher heisst es, die Impfung, die musst du machen, das ist unsere Erlösung, das ist die Rettung vom Ganzen. Und die anderen sagen, vergiss es, die Impfung werde ich gar nie machen. Das sind jetzt einfach zwei kleine Beispiele. Und ich denke, es ist erst der Anfang. Es wird immer mehr so kommen, wo der Fimp versucht, sogar in Gemeinden überall Keilen zu treiben. Und da wollen wir uns bewahren. Wir wollen einfach immer wieder ins Wort schauen und uns da Mut und Zuversicht machen. Jetzt könnte all die Religionen nehmen, Moslem, Katholiken und Christen, all die Verfolgungen, die Kriege, die immer gewesen sind, Irland, England, mit den Moslem haben wir es heute weltweit am Engemord. Ohne dass sie rassistisch werden, sind das einfach immer wieder Glaubenskriege. Und das war von Anfang an von der Bibel so gewesen. Kain und Abel war ein Glaubenskrieg, der erste Brudermord. Und das ist durchgezogen durch die ganze Bibel bis zum Schluss hinterher. Und darum ist auch das zweite Ross, das uns hier beschrieben ist, es tut uns etwas von dem zeigen. Jetzt, was auch ist, es ist auch in der Offenbarung nichts Neues. Also wir haben in all diesen Propheten, Mengen von denen, tut uns da bereits auch so Sachen aufzeigen. Ich will aber nicht zu fest in die Punkte eingehen. Auch der Psalm 2, den wir einmal angeschaut haben miteinander, wo wir sehen, im Himmel oben, der Herr erlacht und spottet und auf der Erde sind es Drohen und Machen und dann gehen sie gegeneinander und er kommt dann mit dem Gericht. Ich habe einfach vom Krieg nehmen oder vom Konflikt machen nur ein Beispiel. Syrien ist seit 10 Jahren in einem Krieg. 100'000 bereits tot und 13 Millionen von dort brauchen humanitäre Hilfe, dass sie überhaupt überleben können. Und jetzt kommt das Positive, die Gemeinde Gottes ist in dieser Zeit rasant gewachsen. Sie haben sehr viele Bekehrungen, sehr viele Gläubige und immer wieder neue Gemeinden, die unter dem Druck, unter dieser Herrschaft entstehen. Und das sehen wir, und ich komme nachher noch zu diesen Pandemien, wie das immer wieder auch die Folge war, dass Gott aus etwas Negativem gleich auch immer wieder als Sieger hervorgegangen ist. Wir haben die moralischen Entscheide, bei Einleiten schon einen Gedanken oder zwei gehört, das Abdriften, wo wir drin sind. Und ich möchte einfach auch mit dem Schlachten, mit dem Mord oder eben mit dem Unterschiedlichen anschauen, noch einen Gedanken in den Raum stellen. In Amerika sind Umfragen gemacht worden und da sind 71% der Amerikaner glauben, eine Ehescheidung ist moralisch etwas Gutes, das ist kein Problem. Und 68% sagen, Sex unverheiratet zwischen Mann und Frau, auch unverheiratet, ist kein Problem. Das ist gegeben vom Schöpfer und so weiter. Einfach, da sehen wir wieder, wie die Welt abdriftet, wie Gott mit seinem Wort auf die Seite da geworden ist. Der Jesaja 48, 22 und Jesaja 57, 21 sagen den Betenort das Gleiche, dass die Gottlosen keinen Frieden haben. Es gibt sie für sie nicht. Und das kommt da drin aufhören, wo das Schwert, wo er das bringt und mit dem durch die Welt geht und den Frieden nimmt. irgendwie habe ich da so ein bisschen linke Hand. So. Das dritte Pferd, Vers 5 und 6, ist wieder der Ruf aus dem Gegenwart Gottes aus und ich hörte das dritte Wesen sagen, komm und ich sah ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, der machte teurig, er hat eine Waage in der Hand, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Und jetzt müssen wir zuerst ein bisschen Geschichte. Ein Denar war der Tagesverdienst, den sie dort mal hatten. Und jetzt sagt er, ein Maß Weizen. Und jetzt können wir, wenn wir das so anschauen, sagen, ja, das ist eigentlich ordentlich viel, das ist nicht das Problem. Jetzt müssen wir aber wissen, sie haben nicht noch einen Haufen Gemüse und Früchte und alles Mögliche gehabt. Sie haben eigentlich vom Weizen gelebt. Auch nicht Herröpfel oder alles Mögliche, sondern einfach der Weizen war die Nahrung, die sie hatten. Und dann hat ein Maß Weizen hat für einen Arbeiter einen Tag gelebt. Und jetzt hat er aber daheim vier Kinder und eine Frau und dann hat das bereits völlig anders ausgesehen. Dann war dort bereits eine hohe Teuerung, bittere Armut, die die Folge ist. Und jetzt sagt das dritte Pferd, oder das hat der Auftrag mit der Waage, eine enorme Teuerung herbeizuführen. Sie ist 8 bis 12-mal-fach ist die Teuerung gsi, wie sie zur damaligen Zeit war, in dem Vergleich, wo jetzt ist. Also die Sache ist 8 oder 12-mal teurer geworden über Nacht. Und dann 3 Maß Gerste, mit dem hätte man leben können, aber eigentlich hat man Gerste für Tiere gebraucht oder die Ärmsten von den Armen haben jemand von den Gersten etwas gemacht. Aber sonst hat man von den Gersten selber nicht gegessen oder gelebt. Und dann dem Öl und Wein füge kein Schaden zu. Das sind Luxusartikel, die sowieso nur noch für die Reichen in Frage gekommen sind und die haben sie Ruhe gelassen. Jetzt ist interessant in der Geschichte, der Kaiser Domitian im 92 nach Christus, wo Hungersnot war, hat er wollte Ölfelder und Weinberge ummachen, dass sie dort Getreidefelder machen. Und er ist bei den Reichen, ist er nicht durchgekommen, er ist abgelehnt worden, die haben das nicht, das ist nichts passiert. Da ist weder ein Ölfeld noch ein Weinberg ist in ein Getreidefeld umgewandelt worden. Sie sind alles lassen, wie es ist. Weil die Reichen haben genug gehabt und sie haben ihren Luxus wollen. Und ich denke, in der Endzeit wird sie in die gleiche Richtung auch wieder laufen, dass der Luxusgüter nichts passiert. Jetzt, wenn ich zu der Pandemie noch mal komme, und jetzt unser das Corona nehmen und wir schauen, was wirtschaftlich passiert, denke ich, ist die Waage gar nicht mehr so weit. Wir fahren wirtschaftlich, fahren wir irgendwie die Wand hin. Ringsum hat es verschiedene Länder, und das tue ich jetzt einfach so salopp sagen, Italien, Spanien, auch andere Länder, die kommen nicht mehr raus. Da ist die Verschuldung, dieser Weg hoch, die haben gar keine Chance mehr. Jetzt kann es sein, die Schweiz, wenn wir jetzt wieder auftun, dass wir es noch mal schaffen, aber die Milliarden, die wir mehr Staatsschulden haben, auch da braucht mir ziemlich lang, um das abzubauen. Und andere Länder, wie auch Amerika, die hat jetzt alleine, nur gerade beim Einführen von Biden, hat er 2 Billionen neue Staatsschulden gemacht zu den 20 Billionen, die er vorher schon hatte. Sie können nicht einmal mit Zinsen zahlen von den Staatsschulden. Das heisst, die Waage kommt immer höher, sie kommt immer näher. Jetzt, wenn ich nochmal zu diesen Pandemien komme, möchte ich einfach an eine zurückerinnern. Es hat Menge gehabt. Im letzten Topic hat das einer als Arbeit gemacht, ein Bibelschüler. Und er sagt dort, 1347 ist die Pest gekommen, eine Pestpandemie, wo sie den schwarzen Tod haben gesagt. Da sind zwischen 25 und 100 Millionen Menschen sind umgekommen. Und die, die angesteckt worden sind, hat man in Quarantäne da. Seitdem besteht das Wort, und das war 40 Tage, einfach zum Verkehr ausgenommen und auch ziemlich alles lahmgelegt. Im 2. Jahrhundert, 165 nach Christus, war eine Pest und die hat 15 Jahre angedauert. Einfach, dass man sieht, es hat es manchmal gegeben. Er hat 4 Pesten oder 4 Krankheiten aufgezählt in diesen 2000 Jahren mit ganz massiven Eingriffen, die auch ein Drittel und ein Viertel von Europa und noch mehr jedes Mal eliminiert worden ist. Und jetzt haben wir da wieder etwas Ähnliches, wo wir ins Gleiche gehen. Was jetzt beim schwarzen Pferd und nachher beim hellen, das jetzt kommt, nicht zu fest auseinandernehmen will, ist einfach die Folge, das fahle Pferd. Das ist das letzte von diesen vier. Und ich will jetzt da nicht zu fest sezieren, weil wenn die Waage höher geht, kommt nachher eine Folge von dem, das spielt irgendwo zusammen, das gehört zusammen. Es steht dort und das vierte Siegel öffnete, hört dich und wieder eine Stimme, die sagt, komm, und ich sah ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und ihm ist Macht gegeben, auch wieder ist ihm gegeben worden, über den vierten Teil der Erde zu töten. Und jetzt wird aufgezählt mit dem Schwert, mit dem Hunger, mit dem Tod durch die wilden Tiere auf dieser Erde. Also einfach gewisse Folgen, wie es im Buch Ezekiel uns auch eindrücklich beschrieben sind, wo die gleichen vier Sachen drauf aufgezählt sind. Ezekiel 14 tut uns das aufzeigen. Jetzt, warum das Ganze? Warum kommen die Gerichte? Das hat Gott im Mose vorne x-mal hat er seinem Volk gesagt und für uns ist die Gültigkeit genau gleich. Ich habe mir da nur zwei Stellen rausgenommen. Im 3. Mose 26 tut er dem Volk den Segen und den Fluch vorhalten. Und er sagt, wenn ihr mir gehorsam seid, wenn ihr auf meine Worte eingeht, werdet ihr unter dem Segen sein. Und wenn ihr ungehorsam seid, werde ich den Himmel wie Eisen machen und die Erde wie Bronze. Und es wird nichts mehr geben. Das heisst Hunger. Und die Wüste ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immens am Zunehmen. Die tut Quadratkilometer und Quadratkilometer tut sie Boden dazu gewinnen. 5. Mose 28 ist genau das Gleiche, ist der Segen und der Fluch gegeneinander gegenübergestellt. Und dort ist für mich tragisch, dass der Segen ist 14 Vers lang und der Fluch geht nachher bis zum Vers 65. Also dreimal länger oder viermal länger, weder das der Segen ist, hat Gott den Fluch aufgezeigt, um das Volk warnen, um ihnen das zu zeigen. Jetzt, das ist eine Statistik, dass von 1000 Menschen 200 reichlich haben, da sind wir drin, 300 genug und 500, also die halbe Menschheit, hat zu wenig. Hunger tut nicht die ganze halbe Menschheit, aber doch eine grosse Anzahl, die zu wenig hat. Dann habe ich hier noch AIDS aufgeführt. Und ich habe das einfach drauf da, weil unsere Tochter in Papua-Neuguinea immer wieder mit dem zu tun hat. Die haben dort eine ganze Waisenhäuser mit Kindern, wo beide Eltern gestorben sind am AIDS. Und die Kinder haben eigentlich null Recht. Sie hat ein Beispiel erzählt, wo sie einmal in ein Spital gegangen ist, in so ein einheimisches Spital, oder das Nazarenerspital sogar, ist dort eins gekommen von diesen AIDS-Kindern, sie hat das gekannt. Und die müssen dort alles mitnehmen für ins Spital, wenn sie übernachten müssen. Das Essen müssen sie mitnehmen, die Decke müssen sie mitnehmen, sie müssen alles dabei haben, sonst haben sie halt nichts. Und das Kind hat nichts dabei gehabt, weil ein AIDS-Krankes ist ausgestoßen von der Gesellschaft. Und das Abend, weil es ihnen empfindlich kalt wird, auch in dem Spital, haben sie die Bodenvorlage, wo den ganzen Tag jeder seine Füße abputzt hat, genommen und haben das dem Mädchen gegeben, um sich zu decken zur Nacht mit dieser Bodenvorlage. Einfach, dass wir ein bisschen in Gedanken haben. Wir sind in einem grossen Wohlstand, aber es hat ringsum viele Menschen, die in einer bitteren oder in einer grossen Armut sind. Wenn ich zum 5. Siegel komme, ist das 5. und 6. ist für mich der Unterschied, der in der Offenbarung immer wieder ist. Wenn wir in den Himmel schauen, dort beim Altar, dann ist das mehr für mich für die Gläubigen, die es betrifft. Und auf der Erde, wo es nachher 6. Siegel angesprochen ist, das ist die da unten sind, das Volk Israel vorab, aber dann auch sonst alle Nationen. Und jetzt aber im Moment ist ja so, wie ich sehe, die Entrückung noch nicht gewesen und darum ist das 5. Siegel auch für die Gläubigen einerseits eine Ermutigung, auf der anderen Seite auch eine Ermahnung zur Geduld, zum Warten. Weil das 5. Siegel sagt er dort, und ich sah unter dem Altar, und jetzt sind wir in der Gegenwart Gottes, bei der Bundeslade oder beim Stiftshütte, wo uns der Manuel gezeigt hat, die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und dann haben sie weisse Kleider bekommen und den Hinweis, sie sollen noch einen Moment Geduld haben. Im Moment sind 340 Millionen Menschen schwer und schwerst verfolgt. Und im Himmel oben, beim Altar, sind eine grosse Schar, die dort schon wartet, aus der gleichen Verfolgung heraus, die immer war, weltweit, aber zugenommen in den letzten Jahren massiv und die wartet und da die Frage in den Raum stellt. Einerseits wissen wir als Gläubige, dass wir uns nicht selber rächen sollen. Die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr Jesus. Und auf der anderen Seite ist das auch verständlich. Wie manchmal habe ich schon gefragt oder hast du gefragt, Herr, wie lange? Wieso greifst du nicht ein? Wieso passiert nichts? Wir dürfen ihm die Frage stellen, aber dann, wenn wir zufrieden sind mit der Antwort und er sagt da ihnen, dass sie noch kurz warten sollen und gibt ihnen in dem Sinn wie einen Trost, gibt ihnen ein weisses Gewand. Nach meinem Dafürhalten ist der Mensch, der da abscheidet und denen ist, ist in einem Geistwesen denen. Das heisst, er hat noch kein neues Herrlichkeitslied. Und mit der Entrückung kommen auch die, die vorangegangen sind, nachher ein Herrlichkeitslied über. Und von dem her gesehen, denke ich, können sie das neue Gewand oder so noch nicht bekommen. Aber es ist wieder wie ein Anzeichen oder ein Siegel, dass er sagt, es kommt. Sind getrost, wartet und ja. Und dann, wenn ich noch zum letzten Siegel komme, zum sechsten, der jetzt hier beschrieben ist, ab Vers 12. Und da ist jetzt die ganze Natur, die ganze Umwelt wird mit eingezogen. Da sind wir auf dieser Erde und da wird einiges bewegt. Und es geschah ein grosses Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härner Sack. Der Herr Jesus hat es im Matthäus 24, Vers 7 vorausgesagt. Dann Vers 29, dass die Sonne verfinstert wird und Sterne vom Himmel fallen werden, auch Vers 29. Und im Alten Testament ist das an manchem Ort vorausgesagt. Joel 3, Vers 4, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Jesaja 13, Vers 9 bis 13 ist etwas Ähnliches, wo er sagt, die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Dass er der Erdkreis heimsuchen will. Das heisst, er hat im Alten Testament sein Volk schon immer gewarnt von dieser Folge. Und jetzt in der Offenbarung, wo der letzte Tropfen ist gekommen, am Eimer vom Gericht Gottes, jetzt hat Gott mit dem Gericht angefangen. Jetzt bei diesen sieben Siegeln ist Gericht oder Zorn und Gnade noch irgendwie beieinander. Es hat beides noch. Bei der Trompete, bei der Posaune, ist Zorn zugenommen und nur noch wenig Gnade. Und am Schluss, bei der Zornenschale, finden wir keine Gnade mehr. Dann ist nur noch Zorn und nur noch Gericht. Also auch da sehen wir eine Verschärfung, ein Zuschrauben, dass die Schraube mehr angezogen wird. Jetzt, was heisst das, dass die Sonne schwarz geworden ist oder verfinstert? Es ist noch nicht so lange, ist da der Sahara-Staub gekommen. Und wer dann noch die Sonne geschaut hat, wir haben draussen einen Spaziergang gemacht, da hat man so mit bloßem Auge gut können in die Sonne schauen, fast so wie der Mond hat sie geschonen, die Sonne. Ist aber die Sonne gewesen, wegen dem Staub vorne dran. Wenn jetzt Erdbeben sind und Vulkanausbrüche, kann sein, dass mit all dem, was hochgejagt wird und hochkommt, dass der Himmel verdunkelt wird. Dass wir auf einmal keine klare Sicht mehr haben zu der Sonne und zu den Sternen. Dass das oben durch mehr und mehr zugeht, mehr und mehr schlecht wird. Auf der anderen Seite haben wir an anderen Stellen, wo nachher die Sonne viel intensiver wird mit der Einstrahlung, wo wir noch dazukommen, dort könnten wir mit dem Ozon. Also wir können das natürliche Stück weit erklären, aber Gott hat auch kein Problem, einfach ein Wunder zu machen. Er kann so machen und dann sieht das anders aus. Jetzt, was sagt er da? Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Es ist uns bewusst, dass nicht Sterne als solches auf die Erde fallen können, weil viele von diesen Sternen sind grösser als die Erde. Die würden die Erde gerade verraumen. Das sind allenfalls Kometen oder es sind Teile von diesen Sternen, die einkommen und hier Krater schlagen. Das ist möglich. Das ist die eine Seite. Die irdische, und wir wollen die so anschauen. Aber es hat für mich da auch noch eine geistliche Seite, die er aufzeigen tut. Im Daniel 12 und auch anderen Stellen sind die Gläubigen, Zeugen vom Herrn Jesus, sind mit Sternen verglichen. Und dass auch da in dieser Zeit, und da sind wir auch drin in dem antichristlichen System, einfach ein Abfall ist von Gott. Und das sagt er uns. Weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, sagt er auch in Matthäus 24, Vers 12, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heisst, Menschen, die die Liebe mal hatten, die mit ihm unterwegs waren, haben wegen all dem Ungerechten, das gekommen ist, haben sie auf einmal den Bettel hergeworfen und gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Das wäre schade. Und ich denke, da kann die Bedeutung auf B-Seite gehen, die kann doppeldeutig sein. Er sagt darum, wie ein Feigenbaum geschüttelt wird und die Feigen abwirft. Der Vergleich tut mich nachher auch mehr noch in den geistlichen Bereich hinein, weil der Feigenbaum auch wieder ein Bild ist, auch auf Israel. Und jetzt fährt er da aber weiter und sagt, dass und der Himmel schwand dahin, wie ein Buch zusammengerollt wird und die Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle gerückt. Wann ist das schon mal passiert? Nach der Sintflut einerseits hat er die Berge viel höher gemacht und die Täler viel tiefer, dass das Wasser konnte verräumen. Und der Werner Gitt sagt dort oder schreibt in einem seiner Bücher, dass der Meeresspiegel nach der Sintflut 1700 Meter höher war als vorher. Für mich ist das nachvollziehbar, er hat dort eine Logik drin, er ist ja sehr gescheit, er hat das so interpretiert. Und im 1. Mose 10 steht, dass Gott zur Zeit von Peretz, das war nach der Sintflut, die Erde verteilt hat. Und wenn wir Kontinente anschauen, können wir sagen, wir könnten Süd- und Nordamerika, könnten wir auch Europa und Afrika rutschen, Asien könnten wir zusammenrutschen, wir könnten das Ganze zusammenrutschen und es gäbe wieder einen Kuchen. Und in einem Psalm steht die Aufforderung an Gott, Herr, heile ihre Risse wieder, die Risse der Erde, mach sie wieder gut. Und ob jetzt da bereits ein Vorläufer in die Richtung geht, wenn er Berge wieder verschwinden lässt und andere Sachen verschiebt, ob er da wieder gewisse Sachen zusammenrutscht, das kann ich hoffen lassen, aber für mich ist das möglich. Jetzt, was da passiert, das ist etwas, das nach einer unheimlichen Angst auslöst. Und das lesen wir in den folgenden Versen. Und die Könige der Erde und die Grossen, und jetzt sind sieben Gruppen aufgezählt. Da ist jeder Mensch, der noch auf dieser Erde ist, ist da irgendwo mit eingeschlossen, ist mit eingepackt. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt kommt es für mich wieder, und das ist spannend, und vor dem Zorn des Lammes. Das heisst, die Menschen wissen da, wer das Lamm ist. Sie haben irgendwo haben sie die Erkenntnis bekommen. Und jetzt haben sie statt Buß, statt Umkehr, statt Hinwenden wieder zu Gott, ist es Abwenden, es Verschwinden, lieber Exit machen, ausschalten, weggehen, wieder sich bekehren. Sind wir heute nicht auf dieser Schiene, wir sind bereits da drin. Der Mensch tut lieber sein Leben selber beenden, wenn er dem Angesicht Gottes Willen gegenübertreten. Und auch da haben wir eine Aufgabe, die wir wahrnehmen wollen. Dort, wo wir die Möglichkeit haben und mit so Leuten Kontakt haben, dass wir auf das hinweisen dürfen und Gott möge uns Gnade schenken dabei. Ja, dann noch der 2. Thessalonicher 2, 1 bis 4, wo mir ein wichtiger Hinweis ist, auch, dass man die Entrückung nicht allzu früh erwartet, wo der Paulus sagt, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen und erschrecken lasst. Weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollten, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Also die beiden Punkte müssen noch zuerst erfüllt werden. Im Abfall sind wir und der Sohn des Verderbens ist für mich so noch nicht offenbar, wohl seine Früchte von seinem Handeln, aber der, der die Fäden nachher in die Hand nimmt, der ist so noch nicht. Mit dem hier möchte ich abschliessen. Und das ist für mich ein Wort, das ich jetzt auch in der Corona-Zeit hier nochmal sagen möchte, das mir wichtig ist. Aus dem Petrusbrief heraus. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und heute sind wir viel näher noch wieder da, wo er es geschrieben hat. Und jetzt seid ihr da so, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Es sind da drei Bereiche drin, wo wir Gefahr laufen, als Gläubige in dieser Corona-Zeit außer Acht zu lassen. Einfach, weil es uns ringer geht, wenn wir es nicht machen. Das Erste seid ihr besonnen und nüchtern zum Gebet. Die Ablenkung, die heute ist mit dem Corona, das ist immens. Und zwar hat jedes Gefühl, die einen schauen nur noch im Fernsehen, was der Bundesrat sagt. Und ich habe schon so Psyche gemacht, wo sie einer Angst drin sind. Und dann sagt man, muss doch keine Angst haben und so weiter. Und dann sagen sie, ja, hast du den Eindruck, du wüsstest das besser als unser Bundesrat? Der hat gesagt, da müssen wir jetzt aufpassen und das sei gefährlich. Dass wir da einfach auch immer wieder ins Wort schauen und besonnen und nüchtern zum Nüchtern ist, dass wir nicht von etwas uns berauschen oder eben unnüchtern machen. Der zweite Gedanke, habt innige Liebe untereinander. Und gerade mit dem, dass man einander nicht mehr grüssen kann, einander nicht mehr tanken und so weiter, denke ich, ist die Gefahr, dass etwas von dem einfach auf der Strecke bleibt. Man pflegt das nicht mehr. Aus Rücksicht zum Nächsten, aus Liebe zum Nächsten, wie man es auch begründet, lässt man auch das sein. Und dann das Letzte noch einmal sagt, gegeneinander gastfreundlich. Ja, wenn du nur noch 5 sein darfst und du bist alleine mit deiner Familie schon 6, dann hast du ja eh ein Problem. Das haben wir jetzt besser, wir sind nur das Zweite, da können wir noch jemanden einladen. Aber auch da möchte ich einfach uns alle ermutigen. Wir wollen bei so einem Wort bleiben, wir wollen mit Weisheit und mit dem genötigen Rücksicht auf die, die es anders sehen, wenn wir aber gleich auch die Aufgabe schauen zu machen, wenn er es für uns denkt hat und gesehen hat. Ich will noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das ernste Wort, auch in der Offenbarung, aber du hast uns da einen Lichtblick gelassen, immer wieder, du zeigst uns, was du vorhast mit dieser Erde, und auch mit uns, und du hast uns das als Warnung gegeben, aber auch als Segen, denn darauf ist die Verheißung, dass wir gesegnet sind, wenn wir diese Dinge lesen und wenn wir diese Dinge hören. Und so bitte ich einfach, schenk du, dass das gehörte Wort uns nicht Angst macht, tut umtreiben, sondern dass wir einfach gerade auch dadurch näher zu dir kommen. Dass wir uns an dir festklammern und wissen, unsere Erlösung kommt. Wenn wir das alles sehen, sollen wir unsere Häupter aufhaben, denn du kommst bald. Segne du jedes, auch in dieser kommenden Woche, begleite du jedes, führest du. Und dort, wo wir Gelegenheit und Möglichkeit haben, lass du immer wieder ein Licht sein und ein Botschafter an deiner Stadt. Amen.